Deutschlandfunk Hörspiel.
Stegi, ich habe eine wichtige Frage für dich.
Okay.
Gibt es etwas auf der Erde, das Bedeutung hat?
Boah, deep.
Ja, ich habe auch eine Liste mit Vorschlägen ausgearbeitet, die dich so ein bisschen aus der Schwere rausholen. Also ich habe Vorschläge dafür, was Bedeutung haben könnte. Erstens Vanille-Eiscreme.
Nee.
Ich finde schon, Stegi. Also jetzt überleg doch mal.
Pistazie.
Pistazie wäre es, okay. 90er-Jahre-Techno.
Nein.
Kernspintomographie.
Lieber nicht.
Auch wenn es ans Herz geht?
Erst recht.
Und komm, jetzt habe ich noch einen Knaller für dich. Die Liebe.
Ach Max, ich bitte dich, also ganz ehrlich.
Hauptsache Hörspiel mit Hanna Steger und Max von Malotki.
Ganz herzlich willkommen zu Hauptsache Hörspiel. Wir sind wieder da, unser Podcast. Und heute, ihr merkt es schon, geht es um tiefgründige Fragen, die aber, ich kann beruhigen, mit ganz viel Humor behandelt werden.
Wir sind Hanna und Max und den Rest der Zeit geht's um Hörspiele und vor allem um das Hörspiel des Monats. Und heute geht es um Wes Alltag Antwort Gap.
Ja, der Titel wird jetzt alle abschrecken, die morgens nicht mit dem Genitiv duschen, Hanna.
Meine Güte, okay. Du bist aber on fire heute.
Ja, aber ich, ganz ehrlich, hierfür gerne, weil diese Geschichte von Gesche Piening ist das absolute Highlight. Grob gesagt, nur schon mal zur Orientierung, es geht um einen Menschen, der sich so eine grobe Stunde lang selbst reflektiert, aber so lustig, so toll gemacht. Ich habe lange nicht mehr so laut gelacht. Und aber zwischendurch auch immer anerkennt, genickt, weil es einfach so schlau war.
Ich bin absolut deiner Meinung. Und deshalb waren wir uns auch einig darin, dass wir unbedingt mit dieser super sympathischen Autorin und Regisseurin sprechen wollen.
Jein! Mhm. Also ich muss sagen, ich hatte nämlich ein Problem. Ich fand das Hörspiel so gut, dass ich eigentlich gar nicht drüber reden wollte. Kennst du das?
Ach so. Ja, ja, okay. Das verstehe ich. Es steht so sehr für sich. Und man muss das eh alles mit sich selbst ausmachen, was man da vielleicht reininterpretieren will oder so.
Ja, ein Monolith. Und das habe ich dann auch Gesche Piening gebeichtet und dann sagte sie so.
Same.
Same. Weil sie nämlich als Künstlerin auch gar keine Interpretation liefern möchte und ich dann so, ja, cool, fertig, kürzestes Interview in der Geschichte des Deutschlandfunks, reicht uns.
Alles klar, fertig, Hörspielherz und so, bye.
Ich möchte mein Gegenüber verstehen, um einen Vorteil daraus zu ziehen. Wenn ich den Vorteil nicht sehe, breche ich die Kommunikation ab. Manchmal abrupt. Das findet nicht jeder toll, ist auch nicht höflich. Ich höre oft, ich wirke aggressiv und das nervt mich, ehrlich gesagt. Da sind auch viele Empfindlichkeiten dabei, darauf kann ich keine Rücksicht nehmen. Die Zeit habe ich nicht.
Natürlich haben wir mit Gesche gesprochen und vielleicht sagen wir auch nochmal, worum es geht in Wes Alltag Antwort Gap. Denn dass der Titel zu viel verrät, das Problem haben wir jetzt diesmal nicht so richtig.
Nee, das Hörspiel hat keine wirkliche Handlung. Es ist größtenteils ein einzelner Schauspieler, der mit so fragmentarischen Sätzen das Leben beschreibt. Er spielt mehrere Rollen und es ist eine Collage. Und ganz ehrlich, Hanna, auf dem Papier mit dem Titel, ich hätte vermutlich eigentlich gesagt, ist mir zu sperrig, vielen Dank. Aber es ist so toll, weil es unsere absurden Leben spiegelt, sie persifliert und auf eine Art und Weise zur Schau stellt, die, also zumindest mich abwechselnd, immer so nicken und lachen lassen.
Alle sind bemüht, sich, wenn man das fotografisch ausdrücken will, im perfekten Licht abzubilden, sich wie ein Objekt beispielsweise in der Lebensmittelfotografie ideal in Szene zu setzen. Ich bin die köstliche Erdbeere auf dem Foto. Ich habe das großartige Aroma, das mein Aussehen verspricht.
Ja, die Erdbeere ist schon mal großartig. Dann gibt es auch so eine Stelle, wo einfach nur so beschrieben wird, was hintereinander in unserem Terminkalender stehen kann.
To do. Potenziale besser nutzen. Berufliche Zukunft. Plan machen. Coaching. Fußpflege, Beziehungspflege, Steuererklärung, Kleiderschrank ausmisten.
Oder es wird thematisiert, wie wir uns vor der Welt zurückziehen, wenn sie uns überfordert.
Ich achte zum Beispiel darauf, dass ich mich nicht mit zu vielen Dingen konfrontiere, die mich aufwühlen könnten. Ich höre zum Beispiel bewusst nur Kindernachrichten, weil dort alles Schreckliche relativiert wird. Die normalen Nachrichten ertrage ich nicht.
Ich hatte so viel Freude. Ich habe mich ständig selbst dabei erwischt, dass ich mir all diese schönen Sätze eigentlich alle aufschreiben will. Und Gleichzeitig habe ich aber auch gemerkt, wie ich mich innerlich über diese völlig überspitzten Charaktere auch lustig mache, so insgeheim. Und diese Mischung aus Distanzieren und Wiederfinden in einem eigentlich. Ein bisschen wie bei Trash-Fernsehen eigentlich auch.
Ja, ja, schöner Vergleich. Man kommt natürlich so ein bisschen aus der anderen Richtung. Ich sage das mal schnell, bevor Frau Piening uns für den Vergleich verklagt. Aber ich weiß, was
danke,
du meinst.
Gut aufgefangen.
Viele von diesen wirklich fabelhaften, selbstreflektierenden Sätzen lassen einen auch sofort denken an so Self-Help-Ratgeber-Bücher. Mhm. Die gibt es ja auch für jedermann, egal ob du irgendwie achtsamer werden willst oder ob du dich als High-End-Manager optimieren möchtest.
Ich bin ständig auf der Suche nach Sätzen, die mit ich anfangen. Und es ist schöner, den Preis selber zu bekommen, als andere zu beklatschen.
Also ich habe ja tatsächlich schon mal so ein Buch auf dem Nachttisch gehabt, ne? Also
oha, personal story, ich höre zu.
Es war allerdings von meinem Ex-Freund, also es war der gemeinsame Nachttisch. Und
das macht's ja noch spannender.
Ich muss tatsächlich zugeben, es hat dann auch, nachdem dieses Buch da aufgetaucht ist, nicht mehr so lange gehalten, sage ich jetzt mal. Aber das hätte man bei dem Titel des Buches eigentlich auch schon ahnen können, denn der war, halte ich fest, wirklich ist keine Lüge, sei nicht der, der du bist, sondern der, der du sein willst.
Oh Gott, das ist ja
vielleicht
tragisch.
Kann Gesche das in Teil 2 von Wes Alltag Antwort geben, irgendwie mit einbauen.
Oh, wie mache ich das? Also, um das mal ganz neutral zu halten, weil er sich ja jetzt noch nicht wehren kann, ich drücke ihm die Daumen, dass das geklappt hat. Ihr merkt, in welch großartiger wir Stimmung nach dem Hörspiel sind.
Ich wünsche dir viel Glück.
Bravo! Schnitt.
Also, was klar war, wir wollten unbedingt Gesche Piening interviewen, das Mastermind hinter dem Hörspiel des Monats. Guten Tag, Gesche. Schön, dass du bei uns bist.
Hallo Max, hallo Hanna.
Sag mal, für alle, die das Stück noch nicht gehört haben, was ist die perfekte Hörsituation? Also, wie gestresst und fertig sollte man vom Leben sein, damit man das Stück auch wirklich genießen kann?
Gerne maximal gestresst, aber dann in einer ruhigen Minute, am besten ohne nebenher ein Schnitzel zu braten oder ähnliches. Einfach nur zuhören, das wäre, glaube ich, ideal, sonst erschlägt es einen.
Wann hat sich bei dir der Gedanke geformt, ich muss dieses Stück schreiben, es muss raus?
Da gab es eigentlich gar keinen Moment, wo ich gesagt habe, so, jetzt ist der Punkt, sondern es gibt eigentlich eher ein sehr langes Interesse bei mir schon an Sprechweisen. Also wer spricht wann, wie über sich, welches Vokabular benutzt er oder sie, in welchen Situationen verändert sich das wieder und wie unterschiedlich vielleicht Selbstgespräche sind und dann die unterschiedlichen Situationen, in denen man irgendwie auftritt vor anderen. Genau, und das sammle ich schon sehr, 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 sehr lange und das interessiert mich einfach ungemein. Und das war so ein schleichender Prozess und ich habe mich eigentlich nie so richtig daran getraut, dieses Thema Selbstbeschreibungen wirklich anzugehen, weil das so ein breites Thema ist letztendlich. Mhm. Und irgendwann war einfach der Moment so, jetzt traue ich mich, jetzt ist der Moment.
Und mit welchen Freunden kannst du seitdem nicht mehr reden, weil du sie da verarbeitet hast?
Ich kann mit all meinen Freunden noch reden, glücklicherweise. Wenn was verarbeitet wurde, dann natürlich maximal entfremdet. Aber nein, ich kann mit allen noch reden.
Aber es sind schon welche drin, willst du das damit sagen?
Naja, wenn man sich entscheidet, so ein Thema zu bearbeiten, dann kann man ja gar nicht mehr anders die Welt anhören, als zu gucken, wer spricht wie über sich. Und da begegnen einem natürlich Formulierungen oder Aussagen oder Themen, die dann einfach hängen bleiben und die dann verarbeitet werden. Aber da ich natürlich nicht immer ein Aufnahmegerät bei mir habe, ist das natürlich dann immer in einer verarbeiteten Form, in einer fiktionalisierten Form.
Wie lange hast du gesammelt, um diese ganzen tollen Sätze, die da hintereinander weggeballert werden in diesem Stück, dir zu merken oder auf die zu kommen oder die zu finden? Wie lange hat das gedauert und wie hast du sie gesammelt?
Also gesammelt habe ich ungefähr ein Jahr lang immer wieder, wobei da auch Dinge drin sind, die mir schon früher mal eingefallen sind, die ich irgendwo noch notiert hatte. Also ich habe auch tatsächlich alte Unterlagen durchforstet nach genau diesen Dingen, die ich... die mich eigentlich schon die ganze Zeit interessieren, aber die so eigentlich immer in den Arbeiten keinen Platz gefunden haben. Insofern kann man auch das gar nicht so ganz genau beantworten, aber konkret gearbeitet habe ich an diesem Hörspiel ungefähr ein Jahr.
Also wir sind ja arme Hörspielmäuse und wir gucken ja, wo wir jeden Pfennig machen können. Deswegen hat Hanna gesagt, wir müssen aus deinen Sätzen unbedingt so einen Merchandise-Artikel-Shop machen. Hanna möchte das mit dir so Kühlschrankmagnete rausbringen, auf denen dann sowas steht wie, warte, ich scrolle und zitiere, ich brauche mich für meinen psychologischen Fußabdruck nicht zu schämen.
Ja, wunderschön.
Das ist kein Scherz. Ich möchte das wirklich.
Das wird der Kassenschlager, Hanna. Das machen wir.
Ich brauche mich für meinen psychologischen Fußabdruck nicht zu schämen. Darauf bin ich stolz.
Das nächste, was mich beschäftigt, ist diese Arbeit eines Jahres, bei der man akribisch gesammelt hat und vielleicht es sich mit Freunden verscherzt. Diese Arbeit von einem Jahr dann einer Person zu überreichen, die dann für dich spricht. Also man kann ja nicht wirklich von einem Monolog reden, weil der unfassbare Stefan Bismayer ja ganz viele Charaktere in sich vereint. Aber diesen Schritt zu machen, wieso Stefan Bismayer, wie kommst du auf den, wie ist die Arbeit dann mit einer Person?
Also mit dem Stefan Bismayer habe ich schon sehr oft zusammengearbeitet und für mich ist das einfach eine großartige Zusammenarbeit. Und als mir klar geworden ist, dass das eine Person sprechen muss, das ist ja auch so ein Prozess natürlich, war mir sofort klar, das muss Stefan Bismayer machen. Und das hat dann zum Glück auch funktioniert und er hat das ganze Hörspiel für mich eingesprochen.
Ja, der Typ ist echt krass. Also ich finde der Nuancenreichtum und auch so die weil das finde ich für das Stück total wichtig, so eine Art von Casualness ans Mikro bringen zu können, dass man nicht alles so mit Endkonsonantenbetonung auf der Bühne spricht, sondern auch mal so wegnuschelt. Das muss man sich als Sprecher auch erstmal trauen, also dass man es so klein macht zum Teil, ne?
Genau, und trotzdem so virtuos zu bleiben. Also ich selber bin nicht so jemand, der so auf Hörspiel-Virtuosentum steht und so ein hörspielerisches Getöne, sondern ich mag genau dieses Casual, dieses einfach so Dahingesagte. Und Stefan ist einfach jemand, der das wie kein anderer kann, dass das dann trotzdem so vielfältig und lebendig ist und so unterschiedlich klingt.
Es gibt ja viele berühmte Monologe auch so in der Literaturgeschichte. Ist das dann sowas, wo man direkt so denkt, das muss aber auch wirklich geil werden, weil sonst die Fallhöhe ist sehr groß, ne, wenn es sich nicht so in so einen Dialog verteilt. Tempo machen hängt dann nur von dir ab und wie im Zweifelsfall eben Stefan Bismayer das dann umsetzen kann. Weil ich dachte irgendwie sowas an Molly Bloom und Ulysses von James Joyce oder so und Beckett, das letzte Band und sowas. Hast du solche Sachen im Hinterkopf gehabt oder hast du dich da einfach von frei gemacht?
Ich habe versucht, mich davon total frei zu machen und auch von allen möglichen, vielleicht dann zu erwartenden Formen von Social Media, Selbstpräsentation oder sonst was. Im Zentrum stand eigentlich diese Beobachtung, dass wir vielleicht niemandem außer uns selber versuchen, permanent so unglaublich gerecht zu werden. Und ich glaube, diese Mühe machen wir uns mit niemandem anders sonst. Und unser Umfeld tut es für uns auch nicht. Und das hat mich interessiert, auf wie viele verschiedene Arten und Weisen versuchen wir, uns selbst gerecht zu werden und versuchen sozusagen dabei, und das ist ja auch was Merkwürdiges, eigentlich sowas wie alles, was so ambivalent an uns ist, was wir eigentlich erforschen wollen und gleichzeitig dann in der Narration wieder platt zu machen. Und das hat mich einfach total interessiert. Also dann alles immer wieder auf eine Formel bringen, die einen dann vermeintlich selbst beschreibt. Im nächsten Moment sagt man vielleicht auch das glatte Gegenteil und fühlt es, als wäre es genauso wahr. Genau, aber diese Phänomene haben mich interessiert und die habe ich wirklich in den Vordergrund gestellt. Und ich glaube, wenn ich dann solche Zitate im Kopf gehabt hätte, das hätte mich lahmgelegt oder auch so ein komisches eigenes Bewertungs- und Anspruchsdenken. Es geht ja auch ganz viel um Bewertung von sich selbst und anderen oder durch andere bewertet zu werden. Und das habe ich irgendwie versucht, ganz weit wegzubekommen. Sonst bin ich selber die ganze Zeit in so einer Bewertungsschleife.
Aber ist dieses Phänomen, was du beschreibst, dieses Egozentrismus quasi auch an ganz vielen Stellen, ist das ein Phänomen unserer Zeit? Also glaubst du, dass andere Generationen sich da weniger Fragen zu sich selbst und an das Leben gestellt haben?
Also es ist zumindest ein Phänomen unserer Zeit, dass wir uns mit diesen Gedanken, die um uns selbst kreisen, einander so zumuten. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir einander uns da so damit belagern fast. Ja.
Ich finde ja auch schon so ein Satz wie Liebe dich selbst, ist ja auch schon eine Zumutung, mit dem macht man sich auch schon unheimlichen Druck, ne? Denkt man sich so, schon wieder, warum denn heute? Ne? Ich habe doch schon zu tun. Kannst du denn noch unironisch irgendwelche Self-Help-Books lesen oder musst du dann immer lachen, wenn dann so Sätze kommen, wo du denkst, kacke, nee, es geht nicht mehr, es ist leider, der Ironiegrad ist zu hoch für mich, weil ich dieses Stück geschrieben habe.
Kann man überhaupt unironisch irgendwelche Selbstfindungsbücher lesen, frage ich mich jetzt direkt.
Naja, das mit der Ironie ist ja immer so eine Sache. Also die kann man immer herbeiziehen, um natürlich so einen Abstand zu bekommen und um sich selber auch wieder rauszunehmen aus der Sache. Aber ich habe schon gemerkt, auch bei diesem Stück, wir sind alle Experten unserer selbst und das ist auch ein Fluchtmechanismus in diese Ironie. Letztendlich habe ich schon versucht, jeden Gedanken dann letztendlich, der dann natürlich eine Wirkung hat vielleicht, aber sozusagen erstmal in dem Moment, in dem man ihn gestaltet, wirklich ernst zu nehmen und dass die dann in der Addition diese Gedanken vielleicht eine etwas andere Wirkung entfalten, ist gut, aber das darf nicht mit den einzelnen Sätzen, glaube ich, erzählt werden, sonst wird es Kabarett.
Ich habe leider viel gelacht, weil ich fand es einfach sehr witzig.
Ja, ich auch.
Fand es sehr witzig. Das Lustige daran ist, bevor wir uns hier getroffen haben, da hast du gesagt, bitte sagt nicht oder bitte fragt mich nicht, dass ich dieses Ding interpretieren soll. Die Arbeit soll sich bitte jeder selber machen. Und es ist aber so, dass man sich in der, ich sag mal, massierten Absurdität, die das ja da hat, total wiederfindet. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber genauso wie ins echte Leben nicht wirklich Sinn reinbekommt, weil es halt so fragmentarisch ist. Und dann sitzt man da und denkt so, das war sehr lustig, hat mich total abgeholt, aber was heißt das jetzt? Und dann sagt Gesche Pining, frag mich bitte nicht, was das heißt.
Ja klar. Aber wenn man sich selber beobachtet und die Addition seiner eigenen Aussagen so tagtäglich mal anschaut, dann ergibt das auch keinen Sinn. Wir tun immer so, als gibt es Sinn, aber ich bin mir nicht sicher, wie viel Sinn das gibt. Und nochmal zu diesen Absurditäten, ja, die sind da drin. Und gleichzeitig, also wenn man zum Beispiel so eine Erzählebene wie diesen Garnelenzüchter nimmt, also ich bin mir ganz sicher, der Garnelenzüchter ist in uns allen. Und das meinte ich vorhin auch mit diesem Fluchtweg der Ironie. Ich kann mich da jetzt unglaublich drüber lustig machen, weil ich meine, was ist das für ein bizarres Hobby oder so? Und gleichzeitig, metaphorisch gesprochen, bin ich wirklich der festen Überzeugung, dass wir alle solche Ebenen in uns haben. Und das ist mir tatsächlich auch total wichtig, da nicht einfach sich darüber zu erheben, sondern zu gucken sozusagen, was sind wir bereit, in den Mittelpunkt unseres Lebens zu stellen und wie viel Energie geben wir da rein und wie viel Energie verpufft da auch dran, weil wir an einen Sinn glauben. Schlimm wird es halt, wenn der Sinn einem dann abhanden kommt, aber das ist dann wieder ein anderes Thema.
Wenn es für uns schon hinten raus keinen wirklichen Sinn ergeben kann, außer dass es alles eine schöne Stunde war, hat es für dich eine Art von Katharsis-Effekt gehabt, dass du gesagt hast, oh, schön, dass ich die mal alle rausgeschrieben habe aus mir?
Also diese einzelnen Erzählebenen, die nehme ich natürlich total ernst. Und trotzdem ja. Sozusagen ist diese Art der Schnitttechnik, dieses Aufeinanderprallen lassen, natürlich etwas, was auch wieder eine andere Erzählebene aufmacht. Nicht ohne Grund ist das so ein Collage geworden. Und diese Addition von Aussagen, von der ich vorhin schon geredet habe, sozusagen durch diese Schnitttechnik auch nochmal deutlich zu machen, die hat mir schon nochmal sehr viel darüber erzählt, wie diese Selbstbeschreibung funktionieren. Das werde ich jetzt natürlich auch nicht an meinem eigenen Beispiel erklären, aber es gibt schon nochmal so einen Abstand auch zu dem eigenen Sprechen und Tun und sich darstellen, wenn man sich bewusst macht, wie oft diese Schnittkanten auch am eigenen Tag in der eigenen Kommunikation stattfinden und wie bizarr das ist, wie unterschiedlich das ist.
Wir wissen ja, dass dein Name Gesche Pining ist und fanden aber, weil wir nicht so viel Erfahrung haben mit Namen aus dem Norden Deutschlands, haben wir gedacht, das ist aber ein verrückter Name. Und ich habe gedacht, das tut mir leid, wenn ich das jetzt so sagen muss, das muss ein Pseudonym sein. Gesche Pining hört sich so an, als hätte man ein Anagramm aus einem anderen Namen gemacht. Und dann haben wir deinen Namen in Anagrammgenerator geworfen. Und da kam raus, aus Gesche Pining wird Inge Pesch. Aber auch zweimal Inge. Also du musst immer sagen, ich heiße Inge.
Inge Pesch. Inge Pesch. Okay, alles klar. Ja, dann weiß ich ab jetzt Bescheid.
Ist das dein echter Name? Das wollten wir dich noch fragen.
Ich heiße tatsächlich Gesche Pining, aber ich lebe in Bayern und ich werde auch immer gefragt, wie ich wirklich heiße. Aber ich heiße wirklich so. Gesche ist ein sehr norddeutscher Name. Das ist de facto so und der ist auch relativ selten.
Inge Pesch, das ist die dann die Garnelen züchtet, eigentlich. So wie jeder von uns diese ganzen verschiedenen Charaktere in sich vereint. Ich habe auch einen richtig guten Anagrammnamen, nämlich meiner ist...
Wie heißt deiner?
Der macht eher so feministische Literatur und das ist Hertha Stangen.
Sehr schön.
Eine norddeutsche Bekannte von mir meinte nämlich, als ich genau das erzählt habe mit Inge Pesch, da meinte die so, nee, finde ich überhaupt nicht witzig, weil Gesche ist ein total normaler Name. Ist ein norddeutscher Name. Die war dann überhaupt nicht amüsiert, ne? War klar. Und meinte dann so, ja, vielleicht ist das irgendwie so eine Verniedlichungsform von Gertrude oder irgendwie sowas. Also sowas, ob das daher kommt. Kannst du uns da noch ein bisschen aufklären?
Es kann von Margarete die Perle kommen oder von Gertrud die Speereskraft. Es gibt beide Varianten. Ich weiß nicht, welche stimmen. Das kommt dann auf die Selbsterzählung an. Kann man in jedem Moment variieren.
Dann würde ich sagen, vielen Dank, Gertrud, die Speereskraft. dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. Wunderbares Hörspiel. Vielen Dank fürs Interview.
Danke, Hanna. Danke, Max.
Vielen Dank an Inge Pesch in der Hörspiel- und Theaterszene, auch bekannt als Gesche Piening. Ja, so, Hanna, was nehmen wir mit nach dem Hörspiel?
Dass es in Sachen ständige Selbstinszenierung auch anderen so geht wie uns. Also vielleicht durch Social Media und so noch mehr.
Ja, auf jeden Fall. Ich wurde ja neulich von Instagram subtil darauf hingewiesen, dass ich den Influencer-Status noch nicht so ganz erreicht habe.
Ach Quatsch. Dabei hast du doch mindestens eine vierstellige Followerzahl, oder etwa nicht?
Ich habe eine vierstellige Followerzahl. Ich bin natürlich auch Hörspinfluencer, wie wir alle wissen. Aber das reicht leider nicht ganz. Also wenn man dann irgendwie so ein Häkchen haben will, was einen ausweist als jemand, der totale Influencer ist, dann muss man auch anderen Faktoren genügen. Und man hat mir dann gesagt, ich poste zu wenige Reels, wo ich über mich spreche.
Was postest du denn sonst so?
Ja, ich poste in der Regel so Bilder von Baustellen oder rostigen Rohren oder Bäumen
das
oder sowas.
Schon
ja, Mann.
Und Kekse.
Ich mag das halt.
Kekse.
Ich weiß.
Ständig werden mir immer irgendwelche selbstgebackene Kekse von dir hier irgendwie vor die Nase gehalten. Und da muss ich Instagram recht geben. Man sieht auf jeden Fall dein Gesicht zu wenig dafür, dass du Influencer wärst. Weil ich habe ja immer so ein bisschen den Eindruck, wenn man von jemandem Neuen das Insta aufmacht, dann sieht man entweder nur Gesicht oder halt nur rostige Rohre und Kekse. Ja. Also da weiß man dann immer sofort Bescheid, woran man
ja
ist. Okay, aber ganz im Ernst, es geht ja immer jetzt um diese angebliche Authentizität, wenn wir schon mal bei Instagram sind jetzt. Ne? Und gleichzeitig kriege ich dann aber auch immer so Sachen wie, wie schminke ich mich so, dass dann aber keiner sieht, dass ich geschminkt bin? Also da kann man ja schon irre werden.
Authentizität in einem Medium. Weißt du, ich bin ja schon beschäftigt genug damit, die Anweisung aus meinem Gehirn an meinen Körper zu senden. Das reicht mir als Transferleistung völlig aus. Da allein geht bei mir schon so viel Echtheit verloren.
Ja, aber da habt ihr Männer ja auch grundsätzlich Schwierigkeiten mit. Naja.
Ja, ja. Ich finde es schön, dass du 50% unserer Hörer auf meine Seite schiebst jetzt.
Ja, aber jetzt mal Scherz beiseite. Also die Feministin in mir, remember Hertha Stangen, die hat nämlich auch noch was anderes festgestellt. Nämlich diese Hauptperson im Hörspiel da, ne? Also Stefan Bismayer, der all diese Leute spielt, das hätte, glaube ich, keine Frau sein können. Just saying.
Ah, okay, warum?
Na, weil wenn ein Mann das alles sagt und reflektiert und über seine Gefühle spricht und so, dann ist es irgendwie sofort witzig. Aber wenn das eine Frau gewesen wäre, dann hätte man auf jeden Fall gesagt, ja, boah, diese Zicke da, jetzt jammert die sich da einen ab, was sie wieder alles sein muss und darstellen muss, bla bla. Ich glaube, es hätte einfach nicht so gut funktioniert.
Also bei mir ist jetzt hängen geblieben, wenn ein Mann über seine Gefühle spricht, dann ist das sofort witzig. Vielen Dank, Hanna Steg. Nein, ich weiß natürlich, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Wenn Männer ihre Gefühle äußern, ist es ja auch immer direkt eine Leistung. Boah, krass, der hat sich voll geöffnet. Mensch, das ist so ein Klassiker. Stimmt jetzt auch nicht mehr ganz so. Jüngere Generationen sind da anders drauf. Insofern, das ist auch nicht mehr ganz der Fall. Aber ist schon auch interessant, dass allein die Tatsache, dass dieses Hörspiel von einem Mann gesprochen worden ist, was das wieder über unsere Gesellschaft aussagt.
Ja, das ist einfach ein schlaues Ding. Hat die Gesche gut gemacht.
Hat die Gesche gut gemacht.
Hörempfehlung für Wes Alltag Antwort gäb. Produziert vom Bayerischen Rundfunk. Hören kann man das wie immer in der ARD-Audiothek oder auch in der DLF-Audiothek.
Und da sind wir auch mit Hauptsache Hörspiel zu finden. Und weil wir hier in der Online-Version sind, gibt's wie versprochen noch einen extra Tipp und noch ein bisschen Diskussion zum Thema Hörspiel an sich, weil wir wissen, dass euch das freut. Hanna, ich habe so ein bisschen was heute, wo ich mit dir mal drüber quatschen wollte. Ich weiß nicht, ob das nur bei mir eine Tendenz ist, deswegen wollte ich das mit dir mal abklopfen.
Ist schön, wie du da jetzt so ein Post-it gezückt hast.
Das ist
korrekt. Was steht da drauf?
Da steht drauf ein Wort und eine Zahl.
Phase 10.
Nee, Tower 4.
Oh, okay.
Bisschen.
Was ist das?
Klingt mysteriös, aber so ist das mit Post-its. Ich glaube, alle Post-its klingen mysteriös, weil da stehen immer nur so kurze Sachen drauf. Aber für uns ist es hier ganz gut.
Das ist eigentlich ein neuer Club, in den du gehen wolltest. Absolut.
Neuer Club in Berlin. Tower 4, Alter. Voll der geile Schuppen.
So, also ich vermute, es ist ein Hörspiel.
Es ist ein Hörspiel. Natürlich ist es ein Hörspiel. Und zwar ist es tatsächlich auch so ein bisschen so ein Mystery-Hörspiel. Ist ein bisschen älter schon, aber hat mich total gekriegt.
Warum?
Weil ich total gerne beim Spazierengehen manchmal Sachen höre.
Okay.
Und es gibt irgendwie, zumindest habe ich das da festgestellt, es gibt so Hörspiele, die passen total gut zu diesem durch die Gegend flanieren. Macht das Sinn?
Ja, macht voll Sinn. Ich habe ja als ich noch Hundebesitzer war, habe ich auch immer sehr viel mit in den Wald genommen. Deswegen kann ich gut relaten.
Ja, und du weißt ja, ich mag solche Hörspiele wie das, was wir heute gehört haben. Also so collagig und kurzweilig und kondensiert, nenne ich es jetzt mal. Ja. Das war das totale Gegenteil.
Und aber worum geht's?
Es geht um einen Typen, der so einen Job annimmt. Und zwar mitten im Wald, sich auf so einen Turm zu setzen für den Sommer und von dem Turm aus den Wald zu beobachten, um zu gucken, ob es irgendwo anfängt zu brennen. Und dann muss er das per Funkgerät melden, damit die da Löschflugzeuge hinschicken können und so. Also so eine Einsamkeitsgeschichte, wenn du so willst. So.
Und warum ist das jetzt so anders als das kondensierte Ding mit Collage und so?
Weil die das total zelebrieren. Also es ist natürlich so ein Mystery-Hörspiel, das viel davon lebt, dass du nicht weißt, was da passiert. Es ist mitten in der Nacht. Der Wald macht Geräusche, es knarzt. Er sieht sowas, was sich offensichtlich zwischen den Bäumen bewegt. Beziehungsweise eben, er sieht es nicht, sondern du hörst es nur, so wie er im Grunde es auch nur hören kann auf diesen Abstand. Und du fragst dich, um Gottes Willen, was ist das, ein großer Bär? Gibt es da ein Monster? Was ist los? Und
klingt nach was man super im Wald hören kann.
Das ist, was man im Wald gerne hört. Oh. Ja gut, aber hey, komm, es ist die Wildnis. Also ne, damit hätte er natürlich rechnen können. Und das bestätigt ihm im Grunde auch die, mit der er reden kann. Es gibt nämlich nebenan noch so einen Tower, das ist der einzige, den er mit dem Funkgerät erreichen kann. Da ist halt so eine Aufpasserin, so eine Veteranin, sage ich jetzt mal, die das halt schon häufiger gemacht hat. Und die sagt ihm immer, hey, das ist ein Bär, jetzt mach den mal nicht in die Hose und so. Okay. Ja. Aber natürlich ist da irgendwas. Es gibt eine Geschichte. Das will ich jetzt auch gar nicht spoilern. So Akte X-mäßig so ein bisschen.
Okay.
Aber was ich cool fand, war, der Podcast nimmt sich total viel Zeit. Also du kannst einfach damit spazieren gehen und zwischendurch läuft der Held halt auch durch den Wald. Oder er läuft diese Treppe von seinem Tower da runter und denkt dabei irgendwie nach oder so. Und normalerweise würde man im Hörspiel sagen, komm, haben wir begriffen, lass zwei Stufen knarren, ist gut, der geht die Treppe runter, reicht, haben wir jetzt, zack, Schnitt, nächste Szene. Weil du hast ja keine Zeit. In einem Hörspiel im Radio hattest du halt immer traditionellerweise, sagen wir mal, knapp eine Stunde oder sowas und da musstest du halt haushalten mit der Zeit, die du hast. Wenn du einen Podcast machst, kannst du sagen, wir lassen den jetzt mal schön durch den Wald spazieren und lassen uns die Spannung aufbauen.
Wir haben
so,
alle
weißt du?
Zeit der Welt. Ja, das ist auf jeden Fall ein positiver Effekt von der Online-Sache, dass man sich genau diese Zeit nehmen kann für Dinge, die vielleicht sonst auch zu kurz gekommen sind und die ja gerade in so einem Fall, glaube ich, auch super krass Spannung aufbauen können.
Ja, also es funktioniert. Ich weiß, und da sind wir ja beide auch so ein bisschen so, manchmal ärgern wir uns so ein bisschen, wenn, ich sag mal, Geräusche überinszeniert sind, dann so, ich öffnete die Türe, creep, und dann geht die Türe auf, schaute durch den Spalt, und dann dachte ich, weißt du, so, alles wird so illustriert, ne, nochmal mit einem extra Geräusch und denkst so, please, ne, reduzierst. Aber hier hat mir das richtig Spaß gemacht und es unterstützt dieses Suspense-Ding enorm und ich bin eben damit durch die Gegend gelaufen und manchmal dachte ich, sag mal, bin ich jetzt hier zufällig an den Stoppknopf gekommen und dann hörtest du so, wie der Schauspieler noch atmet und dann irgendwas entdeckt.
Krass, okay.
Also er ist mit dir zusammen spazieren gegangen.
Ja, verstehe.
Und das fand ich total, ja, das war aber irgendwie gut. Und da dachte ich, das ist wirklich unique. Natürlich gibt es auch schon Hörspiele, die langsamer gestaltet sind, keine Frage, die sich Zeit lassen. Aber das fand ich was eben so eine Podcast-Ebene ausmacht, sowas, was sich durch Podcasts auch noch stärker zeigt.
Ja,
und deswegen wollte ich das mitbringen, dieses Beispiel. Ja, ja.
Ja, schön. Finde ich gut. Hör ich rein. Ich weiß nicht, ob alleine im Wald.
Nee.
Aber vielleicht in der sicheren Umgebung meines Zuhauses mit einer Lampe an.
Ja, du kannst mir auch gerne Bescheid sagen, dann bleibe ich am Telefon, während du das hörst. Das auch.
Dann habe ich zwei Leute, die ich atmen höre. Wow.
Ja, also ihr könnt ja auch mal sagen, ob ihr ähnliche Erfahrungen gesammelt habt, vielleicht auch Podcast-Empfehlungen habt, wo Podcasts sind, die so gestrickt sind, die irgendwie meiner Art und Weise des Outdoor-Hörens entgegenkommen. Vielleicht gibt es da ja was Ähnliches. Das war jetzt das Beispiel Tower 4. Ist auf Englisch allerdings, wollte ich noch dazu gesagt haben. Ne?
Ah.
Also versteht man aber ganz gut und man hat zwischendurch, weil der Typ ja viel atmet, auch Zeit, sich das dann noch zu übersetzen mit dem Handy. Also selbst wenn man jetzt nicht so dran gewöhnt ist, dann geht das auch. Aber ja, fand ich eine interessante Entwicklung.
Cool.
Wollte ich mal teilen.
Finde ich gut. Wenn ihr also auch uns Hörspiele sagen wollt oder euch uns sonst irgendwelche Sachen erzählen wollt, dann könnt ihr uns schreiben. Und zwar unter hauptsachehörspiel@deutschlandradio.de. Hauptsache Hoerspiel mit OE geschrieben, @deutschlandradio.de.
Ja, das war's. für heute mit Hauptsache Hörspiel, dem Hörspiel-Podcast. Wir hören uns wieder im kommenden Monat, dann mit dem nächsten Hörspiel des Monats. Das wird sein Liberté.
Bis dahin gehen Hörspielherzen raus, diesmal wirklich Max von Malotki und Hanna Steger sagen:
Ich wünschte mir, dass öfter mal jemand online nach mir sucht. Man kann da einiges finden.
Tschüss.
Tschüss.